Vater, nimm du diese Stunde in deine Hand. Danke für unsere besondere Verbindung mit deinem Volk, mit dem du so einen besonderen Weg hast, wo du deine Treue, deine Barmherzigkeit, deine Liebe, aber auch deine Strenge zeigst. Danke, dass wir Anteil haben dürfen als Gemeinde, die da ist, der Leib des Christus, an deinem Volk, der Wahl und an dem, was du an Berufung auf dieses Volk gelegt hast. Und wir danken dir für unsere beiden Brüder, wir danken dir für diese Tage des gemeinsamen Betrachtens deines Wortes, danken dir für Menno Kalischer, Daniel Jahaf. Und nun gib Gnade heute Abend, dass wirklich du verherrlicht wirst, dass du in der Mitte stehst, dass es um dich geht, dass dein Name geheiligt wird, dass der Name Jesu erhöht wird. Nimm alles in deine Hand. Gepriesen und gelobt seist du. Amen.
Ihr Lieben, wir leben in solche spannende Zeiten. Und man will uns nicht Angst machen. Und das ist richtig und gut. Aber auch, wir wollen nicht schlafen zu zweit, wenn die Welt ist am Brennen. Wir müssen wachmerksam sein. Und heute werde ich euch mitteilen, was wir haben erlebt, 7. Oktober, und was läuft auf der ganzen Welt. Ein bisschen ein Überblick von der Lüge von der Teufel, die Mächte von Finsternis, was stehen hinter diesem islamistischen Angriff, die Lügen, was stecken dahinter. Oder ja, ich habe ein paar Filme mitgebracht, ganz kurze Schnitte. Und von Palästinensern, die jetzt reden für sich selber. Nicht, was wir sagen über sie, sondern was sie sagen über sich selber. Und danach werden wir auch mal schauen, wie passt das alles in Gottes Wort rein. Ganz, ganz knapp mit Zeit hier. So, 7. Oktober, Samstag. Ein Feiertag, der letzte Tag von Laubhüttenfest. Das ist eigentlich das achte Tag. Und ich werde wach, immer Samstag früh morgens, weil ich vorbereite mich noch für die Versammlung. Und bald habe ich gesehen erste Filme von zerschossenen Soldaten in unserem Lager, also außerhalb Gazastreife, wo die Terroristen kamen rein, und schon von Anfang an irgendwie ist es schon gelaufen durch die Social Media, und bald habe ich verstanden, es ist ein Massaker, es läuft ein Massaker. Und ich kam zu der Gemeinde, unsere Versammlung fängt an 10.30 Uhr, und ich habe der Gemeinde gesagt, ihr Lieben, wir brauchen beten. Die meisten Leute haben noch nicht, wussten nichts von dem. Ich habe gesagt, das ist ganz, ganz ernsthaft jetzt. Kurz danach, ungefähr 50 von unseren Mitgliedern wurden in der Armee reingezogen. Jungs, Mädchen, Väter, Brüder, Reservisten, und in die Front, manche in der Gazastreife, andere im Norden, noch andere in Judäa und Samaria. Und überall ist es losgegangen, dieses Kampf. Ihr Lieben, das ist nicht nur ein israelisches Problem, das ist ein geistlicher Kampf. Und wenn auch ihr hier in Deutschland sind, nicht in die erste Linie, wir müssen wach werden, wir müssen verstehen, von was es handelt sich. Es ist sehr intensiv. Und wir sind zum Ende alle zusammen, weil dieses Kampf ist nicht nur gegen Israel, das ist gegen Gottes Heilplan für Menschheit. Das ist gegen das Wiederkommen, das zweite Kommen von Jesus, von Yeshua. Der Teufel versucht das aufzuhalten durch die totale Vernichtung von Israel. Schon wieder nach 80 Jahren, also nach der zweite Weltkrieg, schon wieder stehen wir vor bedroht, der einzigste Volk auf der Welt, was wäre bedroht mit totaler Vernichtung. Viele von uns dann fingen an, überall in ganz Israel, Gemeinden und auch Nicht-Gemeinden, alle fingen an, sich zu mobilisieren und zu helfen. Die Soldaten, die wurden gerufen, hat sich festgestellt, dass fehlt viel an Helms und gute Schuhe und verschiedene Dinge, was man fing an zu kaufen. Und dann ganz im Norden waren jetzt Zehntausende von Soldaten, was wurden von zu Hause gerufen, und sie hatten keine Armeenbasis, sie wurden einfach entlang der Grenze. Und das Essen, was sie haben gehabt, waren immer nur diese Pakete, diese Kriegsvorbereitung, diese Kartons mit Lebensmitteln drinnen. Aber wir fingen an, und noch viele andere fingen an, warmes Essen zu kochen und hinzubringen. Unsere Gemeinde, in unserer Gemeindeküche, was ist nicht dafür aufgebaut, wir haben zwischen 10.000 und 11.000 warme Essen gekocht. Manchmal braucht man es draußen machen, in der, nicht innen drinnen, weil es war zu eng, zu groß, so wie Camping mit großen Töpfen und. Also sehr viel wurde gemacht, und alle waren mobilisiert jetzt. Um was die Regierung kann nicht machen, oder nicht genügend Geld, oder man hat sich nicht genügend vorbereitet. Ja, haben wir alleine freiwillig gemacht. Und dann leider kam der Tag, wo Oria Bayer, ein Soldat von seiner Familie, kam aus Deutschland, sein Großvater kam aus Deutschland. Und sie haben aufgebaut, dieses Altersheim für Holocaust-Überlebende, Zedaka-Dienst, und der Enkelsohn wurde erschossen. Und eine Kugel in den Kopf von hinten rein. Und er lag da im Hospital, ich ging auch ihm besuchen. Die Eltern waren da, konnten ein paar Tage mit ihm sein. Man konnte nichts sehen, dass der Schuss war von hinten, und sonst von vorne war alles schön in Ordnung. Und ja, er war tot. Aber die paar Tage da konnten seine Eltern da sein, beten und noch sich verabschieden von ihm. Weil er war noch immer warm, aber der Gehirn war tot, war kaputt. Und als wir gingen zu die Beerdigung, das war in Maalot, entlang die ganzen Straßen standen Menschen mit Fahnen, ich kann immer weinen, wenn ich denke daran, Menschen mit Fahnen, ganz entlang die Straßen, die letzte Ehre dieser Sohn geben. Und sein Großvater, dann wurde Hans, hieß er, wurde Interview gemacht in der Fernsehen, und er wurde gefragt, ist es dir nicht leid? Bereust du, dass du bist gekommen nach Israel und jetzt dieser Opfer? Ist es nicht zu weit gelaufen? Hat gesagt, absolut nein. Wir sind zusammen, wir stehen mit Israel durch Schwieriges und durch alles. Ich bereue nicht. Das ist unsere Freundschaft mit Israel und unsere Liebe für Israel. Und mir hat er gesagt, später, ich habe mit ihm gesprochen, hat gesagt, so wie Iov, Gott hat gegeben, Gott hat genommen, gesegnet ist der Name des Herrn. Was für ein Zeugnis, was für ein Zeugnis für das ganze Volk, Israel-Volk, ja, dass diese Familie aus Deutschland steht wirklich mit uns zusammen. Bald nach dem 7. Oktober fingen an Demonstrationen, und es wurde immer schlimmer, überall, USA, hier in Europa und andere Plätze. Das war vorausorganisiert. Diese ganze Media-Kampagne war vorausgeplant. Das waren Zellen, was waren vorbereitet voraus, und sie haben nur gewartet auf der Zeit, Und dann gingen sie. Das konnte man nicht organisieren spontan, so effektiv. Und etwas lauter. Mhm. Ja. Und das ist, ihr Lieben, ein Kampf gegen die Lüge, also ein Kampf um die Lüge, was kommt, und Leute zu manipulieren, Propaganda. Entschuldigung, aber so wie zur Zeit von Hitler, diese Propaganda, wenn man eine Lüge oft genug wiederholt, wird das die Wahrheit. Und viele, viele Leute, was sind total ignorant, also sie haben keine Ahnung, sie reden von der River to the Sea, von dem Fluss zu dem Meer, Palestine will be free, Palestine. Also wo sollen wir hin? Das ist Genocide. Genocide wollen sie uns machen. Ja. Es steht geschrieben in Johannes Evangelium, Kapitel 8, Vers 44. Johannes Evangelium 8, 44. Jesus sagt über den Teufel, er ist ein Mörderer, er ist ein Lügner. Es gibt keine Wahrheit in ihm. Und in Epheserbrief, Kapitel 2, und Vers 1 und 2 lesen wir über, wer regiert heute, wer hat großes Macht und große Freiheit in dieser Welt. Das wollen wir mal vorlesen auf Deutsch. Bitteschön. Vers 1 und 2. Im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 1 und 2.
Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams.
Also der Geist der Rebellen, der Teufel, der Geist des Luftes, der Fürst des Luftes, und die Media läuft über das Luft, nicht wahr? Ja. Keine Überraschung, dass es gibt so viel Lüge und so viel Manipulation und so viel Missinformation und Aufhetzung und Hass gegen uns. Man hat schon vergessen, na, das wussten wir voraus, es wird schnell werden die Leute vergessen, 7. Oktober, was die Leute haben gemacht mit uns, und darüber bald werde ich etwas mehr sagen, was da gelaufen ist mit uns. Oder sage ich schon, wisst ihr, nicht nur reinkommen und morden, töten. Es fing an mit Soldaten zu töten. Die waren überhaupt nicht bereit. Die meisten Soldaten wurden rausgezogen von der Gazastreife und wurden genommen nach Judäa und Samaria. Und so waren ganz wenige Soldaten da. Das ist ein riesengroßer Fehler, was der Militär hat gemacht. Und manche Offiziere haben sich abgetreten von ihrer Position, haben anerkannt, ja, wir sind durchgefallen in unsere größte Prüfung. Ein Offizier, was ist verantwortlich über die ganze Gazastreife ringsherum, hat gesagt, ich bin durchgefallen, die größte Aufgabe von meinem Leben. Er stand und hat es anerkannt und hat gesagt, ich trete runter. Ich gehe, das ist ein General. Und noch andere. Die sind reingekommen, nicht nur getötet, gemordet, sondern Köpfe abgeschnitten und nur den Kopf genommen. Manchmal ganze Leichen genommen, weil sie wissen, dass Israel bezahlt viel für tote Soldaten, um ihnen zu beerdigen. Dann gingen sie rein in Häuser, Privathäuser. Mütter vergewaltigt vor ihre Kinder. Getötet, man hat gefunden Leichen mit Schwert in Kopf Metall reingedrückt. Nicht nur getötet, sondern barbarisch. Nackte Frauen hat man gefunden, wo man hat in ihre Geschlechtsteile reingeschossen, Metallstücke rein und verschiedene Dinge. Also man hat Baby gefunden, man hat genommen ein Baby, kleine Baby, rein in den Backofen und angezündete Backofen. Die Leute, die sind da durchgegangen, nachher die Leichen zu aufzuheben, waren ersetzt. Sie haben gesagt, lange Jahre arbeiten wir in verschiedene solche Terroranschläge, so etwas haben wir nie gesehen. Das ist sadistisch, barbarisch, das ist satanisch. Und ihr Lieben, wenn es ist unangenehm, das nur zu hören, dann denkt, wie fühlen wir, dass es wurde uns angetan. Und dann zu sehen, diese junge Mädchen, 18-jährige Mädchen, was waren Soldatinnen, ihre Aufgabe war, zu beobachten, die Grenze, weggenommen, mit Blut. Und diese Bilder haben wir von den Terroristen selber, weil manche von den Terroristen waren dann erschossen und sie hatten Kamera, Bodykameras gehabt. Die haben selber Aufnahmen genommen. Braucht man nicht uns glauben. Also es gibt Filme, was sie haben gemacht selber. Es gibt die ganze Leichen, tote Leichen, verbrannt ganze Familien in ihre Häuser. Es gibt alle Zeugnisse, es gibt Terroristen, lebendige Terroristen, was gaben ihre Zeugnis, was sie haben gemacht. Und trotz alledem gibt es heute Leute auf der Welt, sagen, das gab es nicht. Also mehr Dokumentation kann man, mehr Beweisen gibt es nicht. Es ist alles da. Und doch, das heißt einfach, dass es sind Leute, die hassen Israel und es ist egal, was mit uns gemacht werde, sie werden gegen uns stehen. Weil sie sind Leute, die sind total verführt von dem Teufel. Total. Sie beschuldigen uns auf Genocide. Also, hier habt ihr diese Informationen. Ja. Hier gibt es die Staaten, arabische Staaten. Wie viele Juden gab es in Marokko 1948? 265.000. Wie viel gibt es heute? 2.000. Dann geht es runter auf Libyen, Irak, Algerien, Tunesien, Jemen, Syrien, Ägypten. Überall 0 Juden, 7 Juden, 50 Juden. Also das ist runtergefahren. 99,83% weniger Juden in arabische Länder. In Israel gab es 1948 156.000 Araber. Heute, oder 2023, 2.178.000. Also Wachstum von 1.296%. Das nennen sie Genocide, dass wir ihnen töten. Lügner. Dann wären wir beschuldigt, dass wir sind Kolonialismus. Kolonien, ja. Sie sagen, es gab nie einen Tempel und es gab, die Juden waren nie da überhaupt und überhaupt, ihr seid keine Juden, ihr seid Europäer und alles Mögliche, sagen sie. Und sie beschuldigen uns, das ist Kolonialismus, ja. Was ist die Wahrheit? Schaut. So hat ausgesehen Islam in den Jahren 540 und 2022, wie hat es sich ausgebreitet? Also wer sind die Kolonialisten? Islam oder wir? Und jetzt wollen sie Europa übernehmen, durch Immigration, was sie konnten nicht vor, ich weiß wie viel, so und so viele Jahre zurück, die Kriege von Islam, wo sie wurden aufgehalten zum Ende und von Spanien rausgeworfen zum Ende. Jetzt wollen sie durch die Mutterleib Europa übernehmen. In Belgien war schon vor Jahren, ich weiß jetzt nicht, wie genau es steht, aber vor Jahren schon, die 5 oder 6 ersten Namen von Babys, was kamen in Belgien auf der Welt, die 5, 6 ersten Namen waren Mohammed und Ahmed, also Araber. Nur der 7. Kind war irgendein belgischer Name. Dasselbe in London, jetzt gibt es schon Bürgermeister, Palästinenser, Muslime. Und sie nehmen Europa über. Und Europa demografisch ist am Aussterben. Ganz Europa durchschnittlich hat etwas so wie 1,6 Kinder pro Frau. Man muss 2,1 ungefähr haben, um die Gesellschaft weiterzuhalten. Und mal habe ich gelesen, dass wenn es fällt unter 1,8 Kinder pro Frau, gibt es keine Wiederholung mehr. Das ist eine Zusammenstürzung. Also in Europa ist es 1,6. Europa hat ihre Juden an Hitler angegeben und jetzt hat sie die Moslems an Staat bekommen. Und wenn du nimmst Islam und Humanismus und bringst die zusammen, Europa, humanistische Europa mit Islam, der Humanismus hat keine Chance. Humanismus sind beide Hände hinter der Rücken verbunden. Wissen nicht, wie damit umzugehen, überhaupt nicht. Der ganze Gedanke, alles ist, kann es nicht schaffen. Gott sei Dank, dass Jesus kommt bald. Ich wurde gefragt, gibt es eine Lösung für Europa? Also ich habe gesagt, nein. Aber dann habe ich es mir wieder überlegt. Ich habe gesagt, okay, wie kann man das ändern? Nummer eins, wenn die Gemeinde lebendig wird, echt mit Feuer, Heiliger Geist Feuer. Ich rede jetzt nicht von verrückten charismatischen Dingen. Echter Heiliger Geist, echter Charisma. Und dann evangelisieren. Das deutsche Volk. So werden dann Frauen nicht mehr heiraten, nur wenn sie 38 Jahre alt sind oder 43 Jahre, sondern werden Jünger heiraten und werden wieder Kinder bekommen und nicht Sex haben ohne Kinder oder Kinderabtreibung. Dann wird das demografisch sich ändern. Und dann kann man evangelisieren die Moslems. Weil das Problem mit diesen Leuten ist ihre Religion. Das ist der Wurzel. Wenn man das rausnimmt, dann wären das gute Leute, wiedergeborene Christen. Wir haben solche Freunde, wir kennen solche Leute. Ex-Moslems, was sind jetzt wiedergeborene Christen? Sie sind unsere Brüder. Aber was ist die Chance, dass das wird passieren? Ihr könnt euch selber nachdenken. Was ist die Chance, dass man könnte das alles ändern? Man soll evangelisieren, weil das ist die letzte Herbst, die letzte Sammlung von Ernte, die letzte Ernte. Man soll, aber wir wissen die Richtung, wohin das hinfährt. Dann erzählt man überall, dass die Gaza Hunger hat. Die Leute haben Hunger. Also hier ist ein kleiner Film, das ist jetzt zur Zeit von Krieg genommen, ein Marktplatz in der Gazastreife und erzählt, sie gehen hier und reden, was sie alles haben hier zum Essen. Und das ist keine Ausnahme, was sie sehen. Solche Filme gibt es mehrere. Und das erzählen sie, das ist jetzt, er redet in Arabisch, diese Früchte kommen aus Israel. Manche Demonstranten waren wütig, als sie haben gesehen, die Lastwagen, was fahren da rein, von den Golanhöhen, Gemüse und Früchte mit israelischen, ja. Warum geben wir unsere Feinden Essen und sie erlauben überhaupt nicht, dass man die Rote Kreuz mal anschaut? Wo sind unsere Gefangene? Und die kamen raus, haben gesagt, sie haben verloren. 5 Kilo, 10 Kilo haben sie verloren von ihrem Gewicht, weil sie haben kein Essen bekommen. Die ganze Welt besorgt ihnen mit Essen. Dann werden wir beschuldigt, dass wir töten Kinder. Blutige, schlechte Israelis töten Kinder. Hier ist noch ein Film. Das sind Kinder und mit diesen Waffen, das sind, so wie ich sehe, Spielzeugwaffen. Aber wenn sie noch 1-2 Jahre mehr sind, so 14, 15, 16, 17, das sind die Terroristen, die kämpfen. Aber ihr werdet noch mehr sehen, wie Mütter sagen, meine größte Ehre ist, dass mein Sohn soll werden ein Schahid. Wir erziehen unsere Kinder von Baby an, dass sie bereit sein, sich zu töten. Töten Juden und sterben für Allah. Mütter sagen das. Könnt ihr euch vorstellen, deutsche Mutter, was überhaupt kann denken, dass ich möchte, meine Kinder sollen sterben. Das ist mein größter Wunsch und Ehre. Und Und dann tun sie uns beschuldigen wieder, Genocide. Wir machen Genocide in Gaza. Das bedeutet, dass wir töten einfach die Zivilisten. Aber ihr werdet bald sehen, ein Bild, überall, wo unsere Armee reingeht, jede Wohnung, jedes Haus, überall findet man Waffen, Kalaschnikow, Handgranaten, Raketen unter Betten oder Eingänge zu diesen Tunnels, diese Öffnungen. Überall findet man, in jedem Hospital. Die haben für 2 Millionen Leute, hat man 32 Hospitäle in Gaza. 32 Hospitäle. Ein katarisches Hospital und ein türkisches Hospital und ein jenes Hospital. Und 32. Das ist, wenn man rechnet aus, wie viele Hospitäle pro Person. In Deutschland habt ihr nicht so viele Hospitäle, so wie die haben da. Wer in Israel? Bestimmt nicht. Die ganze Welt hat da investiert und gegeben und gegeben und gegeben. Und was haben sie damit gemacht? Alles ein großer Terrorstreife haben sie davon gemacht. Und weil sie verstecken sich hinter die Zivilisten und du möchtest, und sie geben nicht nach, sie kapitulieren nicht, sie kämpfen weiter, hast du keine andere Möglichkeit, sondern alles zu zersprengen und kaputt zu machen. Was sonst kann man machen? Und sie schießen noch immer Raketen auf uns. Ihr werdet noch sehen, wie viele Raketen haben sie überall. Also hier ist ein Bild, das ist ein Kinderraumzimmer. Man sieht diese Farbe, das ist ein Kinder- und da ist ein Kinderbett. Unter dem Kinderbett ist ein Eingang zu einem von diesen Tunnels. Diese viereckige, ja, unter, versteckt. 500 Kilometer von solchen Tunnels haben sie in dieser Gazastreife. 500 Kilometer. Keine Armee musste so etwas bekämpfen. Von oben, von unten, innerhalb Zivilisten. Wisst ihr, in dieses Krieg jetzt, auf Englisch nennt sich das the ratio, die Proportion zwischen Terroristen, die Verhältnis zwischen Terroristen und Zivilisten. Also in die Kriege allgemein ist es ungefähr auf eine Feindsoldat stirben 8 oder 9 Zivilisten. So, das war mit den Amerikanern in Irak, in Afghanistan, wo immer. In Gazastreife 1,5 Zivilisten auf einen Terrorist. Keine Armee hat so etwas geschafft, in so einen Zustand, wo man muss bekämpfen, in diesen Zustand. Wie schafft man es? Bewarnungen, verlässt eure Häuser, jetzt kommen wir rein, in diese Stadt rein, in dieses Stadtviertel oder was immer. Und die Leute werden gesagt, wohin sie sollen rausgehen. In Anfang, als wir haben ihnen gesagt, verlässt ihre Häuser, war das der Hamas, ihre eigenen Leute, was haben die Leute erschossen auf die Straßen? Sie sollen nicht verlassen, sie sollen bleiben da. Mussten wir die Hamas-Soldaten erschießen, um Freiraum zu machen, eine Straße. Wir haben gesagt, diese Straße ist freigesetzt jetzt, hier könnt ihr, das ist Sicherheitszone, könnt ihr durchlaufen. Wir müssten ihnen freimachen. Man hat nicht bombardiert, so wie die Amerikaner zum Ende vom Zweiten Weltkrieg. Dresden wurde verbrannt. Und dann geht es weiter. Jetzt werdet ihr sehen, die Gazastreife hat eine Grenze mit Ägypten, eine Strecke mit Ägypten. Und als Israel ist rausgezogen von der Gazastreife, was war das, 2005, wenn ich es in Erinnerung habe, wollte Israel bleiben, halte nur die Straße entlang dieser Grenze. Warum? Weil wir wussten, dass es ist gefährlich, sie können schmuggeln, Waffen und so weiter. Und die Ägypter waren absolut nicht bereit und es war ein großer, großer Druck über Israel und zum Ende sind wir rausgezogen. Auch von dieser Straße, von dieser Strecke. Und jetzt, als der Krieg ging los, wir wussten, dass sie irgendwie haben sie geschafft, diese ganzen Waffen reinzuschmuggeln. Und die Ägypter wollten überhaupt nicht, die haben totale Druck über uns, über Amerika, durch Amerika, über uns Druck geleistet, dass wir sollen nicht Rafah übernehmen, diese Stadt. Warum? Sie hatten einen guten Grund, warum nicht. Das ist hier das Bild, das ist die Grenze hier. Hier ist die Grenze. Das ist die Rafah, die Palästinenser, und das ist die ägyptische Seite. Und das ist dieser Weg, von dem ich rede. Und das sind alles Plätze, wo wir haben gefunden, oder Raketen, wo sie abschießen Raketen, oder Tunnels Eingänge, wo man geht rein in die Tunnel, Untererdetunnel. Alle diese roten Punkte, das wollten die Ägypter, dass wir es nicht mitbekommen. Und das ist unmöglich, dass die Ägypter wussten es nicht. Da gibt es, also das sind Raketen, wo sie schießen ab Raketen. Hier sprengen wir solche Untererdetunnels, was wir haben gefunden. Ja. Also, sie haben Hunderte von Plätzen, wo sie können Raketen schießen. Sie schaffen es noch immer, Raketen zu schießen über uns. Noch immer. Wir haben noch nicht alle Plätze gefunden. Nach so vielen Monaten, wo wir sind am Kämpfen da. Hier ist ein Bild von einem Tunnel. Die haben noch größere Tunnels, wo Autos können durchfahren. Große Autos können durchfahren. Und das ist mit Strom und seht ihr Strom und Kommunikation und verschiedene Dinge haben sie da drinnen. Das ist nur ein kleines Beispiel, es gibt viel mehr. Was ist zum nächsten? Ja, also wir haben so, bis heute haben wir gefunden 100 Kilometer von solchen Tunnels. 20 von ihnen gingen durch nach Ägypten. In der Rafah, 20. Es gibt noch 400 andere, man schätzt, noch 400 Kilometer von Tunnels, was wir haben noch nicht erwischt, gefunden. Ihr könnt euch vorstellen, wie viel Gelder wurden investiert, um das zu machen. Anstatt der Bevölkerung gutes Leben zu schaffen, also der größte Teil von der Bevölkerung hat ein gutes Leben. Sie haben ein paar Viertel gelassen, wo es sieht miserabel aus, so dass man kann weiter filmen und zeigen, dass der Westen, wie schlimm wir haben, unsere Leben. Jetzt haben sie es schlimm. Aber sie haben schlimm, aber noch weiter, heute, jetzt, hat man gemacht sie selber haben, wie heißt das, gefragt Leute, du weißt, wenn man macht so ein statistisch Umfrage. 70% von den Palästinenser sagen, ja, der 7. Oktober war richtig. Und sie sagen bis heute, wir werden es wieder machen. Sie sagen, wir werden es wieder machen. Und die ganze Welt sagt, hört auf. Nein, man kann nicht aufhören, sie werden es wieder machen. Man gibt ihnen genügend Zeit, sie werden sich wieder aufbauen. Das sind jetzt, von solchen Plätzen schießen sie die Raketen. Wie kann man das finden? Das ist so, ja. Jetzt werdet ihr sehen. Raketenabschuss, Positionen. Versteckt in verschiedene Plätze. Das sind auch solche Raketen. Das ist jetzt zerstört schon, aber hier haben sie das versteckt. Wir haben es in Toiletten versteckt und so weiter. Und hier seht ihr, schaut das an. Jetzt machen sie ganz primitiv weiter, schießen Raketen. Und sie haben selber dieses Film gemacht, das kommt nicht von uns, seht ihr? Hier sind so diese Hamasnik. Sie haben genommen hier diese Säcke von Essen. Hier steht geschrieben UNRWA. Das ist Mehl. Und das ist die türkische Fahne. Und auf dem tun sie jetzt hinstellen diese Raketen. Und sie tun es vorbereiten. Was für ein Volk oder was für ein Land hätte sich so etwas erlaubt? Was war das, 19.000 Raketen, was bis jetzt über uns geschossen wurden, von Libanon, Syrien, Irak, Jemen und die Gazastreife? 19.000. Und das geht weiter. Und der letzte Film, ein ganze Series von Müttern und Kindern, was sagen, was ist ihr größter Wunsch, Juden zu töten. Also das fängt an. Diese Mutter redet jetzt, dass alle Kindergärten in Gaza sind von unseren Brüdern, unseren Schwestern, Hamas. Und da werden unsere Kinder erzogen. Das ist unsere Kultur, Dschihad. Dschihad, das ist der heilige Krieg. Um Martyrdom, um sich töten für Allah, für ihre Allah.
Die Muqama al-Islamiyya Hamas, فعندما نجد انه الاطفال منذ الصغر يتربين على هذه الثقافه فتنمى عند الاطفال
infancy, von ganz klein,
حب الجهاد وحب
lieben Jihad. Hier fragt man dieses Kind, warum willst du ein Ingenieur sein? Was sagt er? Um zu sprengen Juden, zu töten Juden. Eine Mutter hält ihre kleine Baby. Das ist eine Botschaft für jede palästinensische Mutter, ihre Kinder großzuziehen, um Dschihad zu kämpfen. Guck diese Baby an. Das ist am Weinen seiner Mutter. Stolz redet davon. Der nächste. Sie gibt eine Botschaft für jede muslimische Mutter. Tut die Kinder und er auch. Das ist alles dasselbe. Er sagt, Muslims lieben Dschihad und Tod, so wie die Hunde, die jüdische Hunde, lieben Leben. Und diese Mädchen sagt, ich will schießen Raketen auf Juden und sterben, so wie mein Vater ist gestorben. Ihr Lieben, wenn man das versteht, ist man dann nicht mehr überrascht, was da passiert ist am 7. Oktober. Islam ist hier in Europa. Wenn Islam ist stark genug, wird er zeigen, was er denkt über Christentum. Christen nennen sich Dimini. Dimini ist ein Schmutzwort. Sie sind niedrig, sie sind unter Islam, sie sind hoch. Die Christen und Juden sind unten, sie müssen Strafgeld bezahlen und. Aber ich möchte keine Angst machen, ihr könnt weiter. Nein, so wie ich angefangen habe, man will nicht schlafen. Was kann man machen? Also ich sage nicht auf die Straßen gehen und kämpfen, aber nah an Gott sein, Zeit ist knapp. Manipulierung ist kolossal. Wenn Christen fallen in diese Lüge und sie glauben daran, stehen dann die Christen nicht gegen Israel, ihr Lieben, gegen Gott. Warum? Weil Gott hat Israel in dieses Land gebracht. Er hat gesagt, in die Endzeit werde ich euch zurückbringen. Und er hat gesagt, für was für ein Zweck. Ihr Lieben, das ist nicht gegen Palästinenser oder für Juden. Sind ihr für Gott? Oder steht ihr gegen Gottes Plan? Weil ihr habt kein Verständnis, was Gott ist dran am Machen. Ich sage es so. Israel ist nicht perfekt und überhaupt nicht. Israel ist noch nicht wiedergeboren. Israel ist viel besser als militärisch als alle anderen. Viel besser. Aber noch nicht wiedergeboren. Die Sache ist nicht, wir sind für Israel, weil Israel ist alles vollkommen und perfekt. Weil wir verstehen, dass Jesus kommt nicht zurück, vor das jüdische Volk ihm anerkennt und ihm wieder heißt, herzlich willkommen. Und das ist genau, was der Teufel will, aufhalten. Jesus hat gesagt, Matthäus Kapitel 23, Vers 37, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und so weiter. Wie oft wollt ihr euch sammeln, so wie ein Hähnchen sammelt ihre Kleine unter ihre Flügel und ihr wolltet nicht. Und dann prophezeit und sagt, ihr werdet gehen in Exil, okay? Eure Haus wird leer bleiben. Das heißt, sie gehen in Exil. Und dann sagt er, ihr werdet mich nicht mehr wiedersehen, bis ihr sagt, gesegnet ist der, der kommt in den Namen des Herrn. Das heißt, heute werdet ihr sagen, die Römer kreuzt mich, kreuzt ihn, tötet ihn. Ihr werdet mich nicht mehr wiedersehen, bis. Nicht für immer, nicht Ersatztheologie. Israel ist noch immer Gottes Volk. Und die Zeit wird kommen nach so und so viele Propheten, Alttestament und Neutestament, dass Israel wird zu Glauben kommen. Und das kommt bald und es fängt schon an. Männer und ich sind nur ein kleines Beispiel von Juden, die kommen zu glauben. Okay, ich möchte jetzt den letzten Teil. Ich weiß nicht, wann ich habe angefangen. Ich habe noch 20 Minuten. Wow, yeah. Ihr Lieben, das ist... Okay, wir sind in einem Krieg und es könnte sein, dass dieser Krieg wird sich jetzt verbreiten mit Libanon und Iranien und. Heute wieder in den Nachrichten der türkische Präsident Erdogan, dieser große Antisemit und ein Verleugner von der Holocaust, hat wieder gesagt, dass wir werden stehen jetzt mit Libanon. So wie wir sind, waren für die Gazastreife, wir werden sein für Libanon. Und wie wird das sich ausdrücken? Er hat schon vor Jahren gesagt, dass die Türkei, und die Türkei hat die größte Armee von NATO, also mit der Ausnahme von den USA natürlich, aber von allen anderen, die türkische Armee ist die größte. Und er hat schon vor Jahren gesagt, man muss mit Iranien eine Hand machen, gegen Israel, Jerusalem zu befreien. Also könnte das laufen nach der Prophetie von Ezekiel Kapitel 38 und 39, dieser Gog und Magog Prophetie. Aber ich möchte anfangen nicht mit diesem prophetischen Wort, sondern mit Zecharia, Kapitel 12, Vers 1, 2 und 3. Mikrofon, bitteschön.
Zecharia 12, Verse 1 bis 3. Dies ist die Last, die der Herr ankündigt. Von Israel spricht der Herr, der den Himmel ausbreitet und die Erde gründet und den Odem des Menschen in ihm macht. Siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher. Und auch Juda wird's gelten, wenn Jerusalem belagert wird. Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreißen. Denn es werden sich alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln.
Okay, ihr Lieben, diese drei Verse reden von zwei verschiedenen Kriegen. Es redet erstmal mit dem Krieg gegen Nationen ringsherum Jerusalem. Und dann redet das Krieg mit allen Nationen. Das sind zwei verschiedene Kriege. Der erste Krieg ist der Gog und Magog Krieg, der zweite Krieg ist der Armageddon Krieg. Der letzte Krieg von Offenbarung. Also, der letzte Krieg vor dem tausendjährigen Reich. Es gibt noch ein Gog und Magog nach dem tausendjährigen Reich. Das ist ein anderer Gog und Magog. Okay, zwei Kriege. In Ezekiel 38 haben wir viel Information über diese Kriege, über diesen ersten Krieg von Gog und Magog. Und ich habe hier eine kleine Parallel gemacht zwischen diesen zwei Kriegen, dass wir sehen den Unterschied. Also, Wenn es handelt sich mit der Gog und Magog, hier wird es immer Gog und Magog sein und hier sind verschiedene Punkte, was ich bringe ins Vergleich und hier ist der Armageddon. Der erste Krieg ist mit den Ländern ringsherum, umgehend Israel. Lass mal lesen, Ezekiel bitte, lieber Bruder, Ezekiel Kapitel 38, Vers 5 und 6 erstmal.
Ezekiel 38, 5 und 6.
Ja.
Du führst mit dir Perser, Kuschiter und Libyer, die alle Schild und Helm tragen. Dazu Gomer und sein ganzes Heer, die vom Hause Togarma, die im Norden wohnen und mit ihrem ganzen Heer. Ja, du führst viele Völker mit dir.
Die Namen, was kommen vor in diese Verses 5 und 6, sind auf der hebräische Text, okay? Nummer 1, er redet von Nord, der Nord. Wenn wir schauen jetzt, bald werden wir sehen, Nord, Ost, Süd und West. Ringsherum. Er nennt genaue Völker, was kommen gegen uns. Wenn wir heute schauen von Nord, Nord von Israel ist Lebanon. Hezbollah, eine iranische Miliz, hat 150.000 Raketen, was die Iraner haben da aufgebaut. Ihr Lieben, 150.000 Raketen sind mehr Raketen, als ganz NATO zusammen hat. Mit der Ausnahme von USA. Das heißt, England, Frankreich, Deutschland, Italien, alle zusammen haben nicht 150.000 Raketen. Nur, dass ihr einen Begriff bekommt, von was es handelt sich. Weiter Nord, nach Lebanon, kommt Syrien. Syrien ist Nord und auch etwas zum Osten. Und in Syrien heute gibt es russische Armee, Luftwaffe, Anti-Flugzeuge, Raketen und was noch übrig geblieben ist von verschiedenen syrischen Soldaten, was noch übrig geblieben von der Armee und so weiter. Also, und jetzt bringt man auch von verschiedenen Plätzen in der Welt, Afghanistan, Irak, verschiedene, bringt man jetzt Soldaten durch Syrien rein in Lebanon und auch auf die syrische Grenze, auf die Golanhöhengrenze, um uns zu bekämpfen. Tausende haben sie angefangen zu bringen. Weiter Norden ist die Türkei mit dieser großen Antisemit Erdogan. Und noch weiter Norden ist es Russland. Und das ist ein Fragezeichen für mich, so wie für uns alle, kann ich mir vorstellen. Putin ist tief involviert in die Ukraine da. Menschlich gesprochen, logisch gesprochen, sehe ich nicht, wie er wird wollen, jetzt sich reinziehen lassen in ein neues Krieg. Aber wir lesen in Ezekiel 38, Vers 4 Folgendes.
Ezekiel 38, Vers 4. Siehe, ich will dich herumlenken und dir einen Haken ins Maul legen und will dich ausziehen lassen mit deinem ganzen Heer, mit Ross und Mann, die alle vollgerüstet sind. Und die sind ein großer Heerhaufe, die alle kleine und große Schilde und Schwerter tragen.
Okay, also damals zu Zeiten gab es so etwas, wo Gefangene wurden mit einem Haken in den Backen reingesteckt und gezogen eins zum anderen. Sie waren so eins nach dem anderen in der Reihe und sie mussten gehen. Und das ist das Bild, was Gott benutzt. Ich werde so einen Haken in deinen Backen, ich werde dich ziehen in dieses Krieg. Also es könnte sein, er wird reingezogen, auch wenn es nicht jetzt ein Plan ist. Aber ich sage 50%, ich will vorsichtig sein, ich will nicht springen hier zu hoch und sagen, es wird sich jetzt entwickeln, der Gog- und Magog-Krieg. Aber die meisten von den Steinen sind schon in Platz. Wird es noch wieder runtergehen und wir haben noch eine Pause, noch ein bisschen Zeit? Gott sei Dank dafür. Wer will Krieg? Aber es könnte auch anders laufen. So wie ein Schneelawine. Heute habe ich mitbekommen, unser Präsident war irgendwo ein Besuch im Norden und hat gesagt, die Situation kann kann auf einen Blick rausfallen, wo man kann es nicht mehr kontrollieren, wo man verliert die Kontrolle darüber. Also das wird seine eigene Dynamo haben. Also das Krieg wird losgehen, auch ohne dass man will es. Ein großes Krieg. Und dann von Osten wird genannt Iran, Persien damals zur Zeit. Und dann von Süden wird genannt Sudan. Nordsudan bekommt heute Waffen von Iranien. Nordsudan wollte machen ein bisschen Frieden mit uns, aber jetzt bekommen sie Waffen. Und das ist nichts neu. In der Vergangenheit Waffen von Iranien sind durch Sudan gelaufen nach der Sinai-Wüste rein in die Gaza, um uns zu bekämpfen. Und von Westen wird genannt Put. Put ist Nordafrika, die Umgebung von Libyen. Die türkische Armee ist auch heute in Libyen da, am Helfen. Da gibt es auch Kriege, das sind alles Muslimen, alle hassen Israel. Aber auch Algerien. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, ob es bekannt ist, der algerische Parlament hat mit einer Stimme Macht gegeben, der Präsident von Algerien Krieg deklarieren gegen Israel. Das ist schon, ich weiß nicht, vielleicht Januar oder Februar zurück. Er hat noch keinen Krieg deklariert gegen uns. Aber was haben wir zu tun mit Algerien? Warum Krieg gegen Israel? Ah, ja, vor 2500 Jahren hat Gott genannt. Und jetzt fällt es rein ins Platz rein. Also die meisten Stücke sind schon da. Und wenn man liest, weiter diese Prophetie von Ezekiel 38, diese große Feinde kommen gegen ein Land, was war verwüstet. Israel war verwüstet. Da kann man Filme sehen, als die Engländer kamen und wie das Land hat ausgesehen. Und man kann lesen, wie Mark Twain hat geschrieben über das Land und Berichte, was UNO-Delegationen haben geschrieben. Alles war Wüste, leer. Sie haben gesagt, wir wissen nicht, über was die Araber und Juden kämpfen. Es gibt ja nichts. Und jetzt ist es aufgebaut. Und gegen ein Volk, was war zerstreut und ist gekommen von allen Ländern. Also alles passt heute. Und Städte ohne Mauern und ohne Türe. Wir haben keine Mauern ringsherum unsere Städte. Ihr Lieben, ja, dann sagen andere, dass nach diesem Krieg wird man Feuer machen mit die Schwerte, mit dem Holz, was die Armeen, mit den Waffen, was die Armeen haben gebracht. Und das passt doch heute nicht in die moderne Zeiten. Was sollte dann Ezekiel schreiben? Sie werden nehmen die Benzin von den Panzer und werden das verwenden, um Energie zu machen. Was konnte er schreiben? Er hat geschrieben mit Holz und solche Dinge. So, also Nummer eins, Ezekiel, Feinde ringsherum Israel, hier ist es alle Feinde. Das ist Zechariah Kapitel 14, Vers 1 und 2. Alle Völker kommen gegen Jerusalem, ziehen ins Krieg rein. Dann, was passiert mit Jerusalem? Hier in dieses Krieg, Jerusalem fällt nicht. Zechariah Kapitel 12, Vers 6. Jerusalem bleibt noch immer an ihrem Platz, sie fällt nicht. Aber in Zechariah 14, Vers 1 und 2, wo alle Völker kommen gegen Jerusalem. Jerusalem wird übernommen von dem Feind. Die Häuser werden geplündert, die Frauen werden vergewaltigt und half die Leute in der Stadt gehen ins Exil. Ihr Lieben, ich glaube, das ist nicht, dass sie gehen ins Gefangenschaft, sondern sie abhauen von Jerusalem und gehen nach Jordanien. Und das ist eine ganz andere Botschaft. Und in Jesaja, der Prophet, hat man die Raute, die Route, wo sie durchlaufen, auf der Ostseite von dem Todesmeer und wo sie hingehen nach Petra, das ist da die Grenze zwischen Moab und Edom und da gibt es zwei Städte, Petra und Bozra und da werden sie sein und es gibt noch mehrere Schriftstellen, so wie in Offenbarung, die Frau, was wird genommen zu der Wüste von 3,5 Jahren und da wird sie besorgt und. Das wird passieren da in dieser Zeit, wenn Antichrist kommt mit seinen Mächten und übernimmt Jerusalem. Aber jetzt wird Jerusalem nicht fallen. Wer kämpft in der Gog- und Magog-Krieg, wenn man schaut wieder Ezekiel, Kapitel 38, aber man kann auch in 39 schauen, da steht geschrieben, dass wir kämpfen, Okay, erstmal Zechariah Kapitel 12, Vers 5, 6 und 8. Gott benutzt uns. Da steht geschrieben, dass die, auf Hebräisch steht geschrieben, Aluf. Aluf, das sind die Alufim, das waren die Hauptstämme, die Leute, die führten die Stämme, die große Familien damals zur Zeit. Aber dieses selbe Wort Aluf ist heute das Wort für einen General in unserer Armee. Und steht da geschrieben, dass die Alufim, heute übersetzt die Generale, werden sagen, lass man Gott vertrauen. Wir werden von Gott Kraft nehmen. Am Zaliba Adonai Elohim auf Hebräisch. Und was bedeutet das? Heute unsere Generäle, also Jahre zurück, sie reden nicht von Gott. Man sagt, wir werden uns selber schützen und. Aber es wird so ein katastrophalischer Zustand sein, wo man wird sagen, Gott, hilf uns. Man hat die israelische Armee klein gemacht, weil wir in Israel waren auch unter die Fantasie von der Neue Osten und Frieden und diese ganzen Dinge mit Shimon Peres und Rabin und diese ganzen Fantasien. Und man hat die Armee zusammengenommen, klein gemacht. Jetzt auf einmal sucht man schnell auszuverbreiten, weil wir anschauen, wir sehen, er ist zu klein, um zu handeln, was vor uns steht. Die mehrere Fronten. Also schwieriger Zustand. Und wenn jetzt die Iraner kommen, nicht nur mit Raketen, sondern mit ihren Soldaten durch Syrien, der Weg ist offen. Es gibt keine irakische Armee, was kann ihnen aufhalten. Es gibt keine syrische Armee, was kann ihnen aufhalten. Die sind beide, wurden zerstört. Die irakische Armee durch die USA, die syrische Armee durch den Zivilkrieg und das Weg ist offen von Iranien nach Israel. Sie können marschieren und durchkommen. Sie werden mit Fuß, mit Soldaten kommen, nicht nur Raketen schießen auf uns. Und das wird dann sein, wow. Gott stark sagt, auf die Berge von Israel werden sie dann vernichtet. Also, wir kämpfen und es steht geschrieben in Zacharia, dass Gott wird uns Macht geben. Der Schwache wird sein, so wie König David, weil es hat Mut gehabt, gegen Goliath zu kämpfen. Und der Starke wird sein, so wie ein Engel Gottes. Also, wir kämpfen. Aber dazu, Gott kämpft für uns. Er benutzt die Natur und er wird dafür sorgen, dass die Feinde werden sich gegenseitig kämpfen. Der Teufel kämpft nicht gegen sich selber. Aber Gott wird dafür sorgen. Und wenn man schaut, die Muslime, die Schiiten, diese Extremisten, Iraner, ein Hand mit diesen Atheisten, Russen, und dann mit den Türken, was sind sunnische Muslims, und die Sunnim und die Schiiten hassen sich gegenseitig. Und kann man sehen, dass sie werden sich dann gegenseitig bekämpfen. Das passt auch. Vor 2500 Jahren hat er das gesagt. Also das ist, wer kämpft hier. Aber um wer kämpft hier? Hier gibt es schon keine israelische Armee. Es steht geschrieben in Prophet Daniel Kapitel 12, wenn der Hand von der heilige Volk ist in Stücke kaputt und das Wort auf Hebräisch ist Napetz. Napetz ist, wenn man nimmt ein Glas und man schlagt es auf einen Betonboden und es geht in 1000 Stücke, kleine Stücke. Das ist, also wenn die Hand von der heiligen Volk ist in Stücke, das heißt unsere Militär, unsere Macht, dann wird alles zum Ende kommen. Wenn Jerusalem ist durchgefallen und die halbe Stadt muss ablaufen und, das ist vorbei, wir haben schon keine Armee mehr. Wer kämpft gegen diese Armageddon-Krieg, das ist Jesus. Zechariah Kapitel 14, Vers 3 bis 5. Er kommt runter von Himmel und auch Offenbarung Kapitel 19. Himmel öffnen sich. Jesus kommt herunter. Verses 11, Offenbarung Kapitel 19, Vers 11 bis 21. Jesus kommt herunter und er bringt die ganze Armeen von Himmel herunter und er kämpft. In Zechariah 14 landet er auf den Ölberg und. Also Himmel kämpfen, das sind zwei total verschiedene Kriege. Es gibt hier noch Stellen, aber ich gehe weiter. Und kommt, was haben wir hier? Was kommt nach dem Krieg? Also, nach dem Krieg von Gog und Magog, 7 Monate wird es dauern, zu beerdigen die Toten. Jetzt, wenn ich springe 1000 Jahre später, wieder, nach dass der Teufel wird befreit, nach dem 1000-jährigen Millennium, wo der Teufel wird befreit und er sammelt wieder, das ist Offenbarung Kapitel 20 war das, und er sammelt wieder die Völker gegen Jerusalem, da kommt einfach Feuer vom Himmel, nicht Jesus kommt da runter oder auf den Ölberg, oder Feuer vom Himmel, und danach kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde, und diese Erde und dieser Himmel werden vorbei sein. Da ist der letzte Gericht, alle Toten werden auferstehen, der letzte Gericht, das ist, was wir finden in Offenbarung, die letzte Kapitel. Also ich möchte nur sagen hier, ich habe hier geöffnet Klammern, das ist diese Gog und Magog von Offenbarung, ist ein anderer Gog und Magog, anderer Krieg, andere Zeit, 1000 Jahre später. Warum derselbe Name? Wahrscheinlich, weil wieder der Teufel sammelt seine, wie sagt man, Herde in Norden, wo Gog und Magog kam raus von. Wahrscheinlich, das ist meine Vermutung. Es hat derselbe Name. Aber das sind andere Kriege. 2x Gog und Magog, verschiedene Kriege. Okay, also, nach der zweiten Gog und Magog braucht man schon nicht mehr beerdigen, 7 Monate alle Toten. Aber nach der ersten Gog und Magog, was steht jetzt vor uns? Ja, muss man beerdigen. Und das wird dann dieses Tag von Sieg wird sein ein Gedenktag, festgelegt für die nächsten 1000 Jahre. Und wieder, wenn es nach 1000 Jahre der Gog und Magog, der zweite Gog und Magog, braucht man schon keinen Gedenktag dafür haben. Das passt alles nicht, aber doch, Leute, verbischen es. Okay. Gott sei barmherzig mit uns. Und dann steht geschrieben, brennende Material für 7 Jahre. Ezekiel Kapitel 39, Vers 9. Das ist in der jetzt kommende Gog und Magog. Und für mich, das bedeutet, dass wahrscheinlich unsere Stromanlagen werden sehr schwer beschädigt werden. Könnte sein. Und auch viele werden ums Leben kommen. Und dann benutzt man, wenn so eine Armee kommt, fährt los, muss man riesige Mengen von Benzin und was immer, was man braucht für die ganzen Motoren, mit sich bringen. Und das wird dann liegen bleiben. Und das werden wir dann wahrscheinlich benutzen, das vermute ich so. So, ich kann auch, kann sein, es wird anders laufen. Und wenn jemand denkt etwas anders darüber, ich denke, ihr könnt es ins Himmel schaffen, auch wenn ihr denkt etwas anders darüber. Aber ja, gut. Und wenn man schaut auf der Armageddon Krieg, was passiert danach? Das heißt, wenn Jesus kommt runter auf den Ölberg und hat Antichrist und seine Falschprophet geschmissen in der brennende See. Dann kommt der Gericht von alle Völker. Er sammelt die Völker. Das ist ein Platz, was schreibt darüber. Joel Kapitel 3, Vers 1 bis 3. Er sammelt die Völker in Tal Jehoshaphat. Und da richte er über, wie sie haben gehandelt mit seinem Volk und das Land, den sie wollten teilen. Alle Regierungen heute, alle Politiker, was sagen? 2 Städte für 2 Völker reden und sagen, wir sind für die Teilung von das kleine Land Israel. Die werden alle ins Gericht kommen. Weil das ist gegen Gottes Plan. Und dann, was kommt danach hier? Die Errichtung von 1000-jähriger Reiches Gottes auf Erde. Und da gibt es verschiedene Bibelstellen darüber. Und Frieden für 1000 Jahre. Das ist, was kommt nach dieser Armageddon, wo Antichrist wird vernichtet. So, ihr Lieben, wir wollen mehr Licht haben und Verständnis bekommen, von was es handelt sich, ernsthafte Zeiten. Was denke ich für mich selber, ich sage, wie benutze ich noch meine Zeit, mein Leben? Was mache ich mit meiner Zeit? Ich habe Schwierigkeit mit mich selber, wenn ich zu viel Zeit verplempe in Lesen die Nachrichten, was kommen. Schade für die Zeit. Ich muss informiert sein, weil ich stehe auch hier vor euch und ich bringe diese Informationen, muss ich doch informiert sein. Aber das ist eine spannendes Feld, sagt man. Und was mache ich noch mit den übrigen Jahren, wenn Gott erlaubt mir zu leben, also statistisch bis 86 Jahre alt oder so, ich bin jetzt 65 Jahre alt, was mache ich mit den übrigen Jahren? Die letzten 20 Jahre sind so schnell geflogen. Was mache ich mit den nächsten 20 Jahren? Gott, was willst du noch von meinem Leben? Dieses Buch, was wurde jetzt bekannt gemacht vorher, ich habe es jetzt vorgelesen auf Hebräisch. Ich habe es auf Hebräisch geschrieben, ich habe es jetzt vorgelesen, weil ich will es Audiobuch davon machen, weil viele Leute lesen heute nicht mehr Bücher, aber sie sitzen im Auto in Stau und sie hören zu. Und dieses Buch, für mich ist ein Lebensprojekt. Und ich rede zu meinem Volk und ich sage, ihr Lieben, wir sind falsch gelaufen. Judentum ist falsch gelaufen. Wir sind der auserwählte Volk, ja. Aber, und ich sage, warum und wieso, wir sind falsch gelaufen gegen Gottes Wort. Und ich sage, Yeshua ist der Messias. Ich kann euch versprechen, dass viele, viele Leute in Israel werden das nicht gerne lesen. Was könnte das bedeuten für mein Privatleben, persönliches Leben? Gott weiß. Aber für was leben wir? Um einfach gutes Leben weiterzuführen? Oder sind wir bereit, für den Herrn zu stehen, zu sagen, zu machen, was braucht gemacht werden, auch wenn es kostet uns, wer weiß was? Halleluja, wir haben ewiges Leben vor uns. Und es gibt ein wunderbares Hochzeit im Himmel. Und als Jesus hat Wein gemacht, war das das beste Wein. Ich erwarte diese Hochzeit. Alle die weißköpfige Leute hier, freut euch, es wird noch eine Hochzeit geben. Und es gibt noch eine wunderbare Zukunft. Ein neues Leib, braucht man keine Massage mehr bekommen und ohne Ächzen und Krächzen. So, ihr Lieben, wir sollen nicht deprimiert werden. Wir sollen unseren Kopf aufheben. Er kommt bald. Lasst mal verwenden unsere Zeit. Amen. Gott segne euch.
Jetzt.
Und der aaronitische Segen auch jetzt?
Nein.
Okay. Vater, wir danken dir für diese Zeit. Wir danken dir für die Möglichkeit und die Freiheit, die wir noch haben, hier zu stehen und über dir zu reden. Danke, 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 Vater. Und wir bitten, dass du benutzt dieses Wort, so wie du möchtest, in unsere Herzen. Und Vater, gib uns alle Ohren, geistliche Ohren, dich zu hören und ein Herz, was ist bewegt, zu machen, was du willst, Vater. Wir danken dir in Jeschuas Name. Amen.
Wir wollen uns erheben und unter den Segen stellen.
Ich wurde gebeten, aaronitische Segen auf Hebräisch weiterzugeben.
Yevarechecha Adonai Veishmerecha Ya'er Adonai Panav Elecha Vichuneka Isa Adonai Panav Elecha Ve'yasem Lecha Shalom Isa Adonai
Beschem Yeshua Mashiach, in den Namen von Yeshua, unserem Messias. Amen.